Willkommen zum Podcast der Stammi Kirche, die bewegt. Mögest du Gott begegnen, Veränderung erleben und eingeladen werden, Menschen zu beschenken.
Wer liebt es, im Wald spazieren zu gehen? Die meisten, hä? Also ich persönlich schätze das sehr und freue mich jedes Mal, wenn ich so in den Wald gehen kann, entweder spazieren oder joggen, was immer dann drin liegt. Nun, ein Baum ist natürlich etwas Faszinierendes. Also kleine Klammerbemerkung hat ChatGPT gemacht. Nun, ein Baum ist etwas Faszinierendes, weil das eben auch in der Bibel immer wieder vorkommt und eine symbolische Bedeutung hat. Übrigens, welcher Baum wird zuerst erwähnt in der Bibel? Der Baum des Lebens, genau, der Baum des Lebens. Und da sehen wir in diesem Baum Wachstum, Leben, Gedeihen, Frucht, ein Segen für die Menschen. Das ist seine Grundbedeutung. Interessanterweise ist Gott dem Abraham unter den Terebinten, das sind Eichen, begegnet. Also auch ein Ort der Begegnung mit Gott. Es gibt auch ein Sprichwort in der Bibel, nämlich wenn in die Zukunft geschaut wird, auch für das Volk Gottes, und es dann heißt, dass jeder wohnt unter seinem eigenen Weinstock und Feigenbaum. Und dieses Wohnen unter dem eigenen Weinstock und Feigenbaum ist ein Symbol von Wohlstand, dass es einem gut geht. Ein weiteres Symbol finden wir im Buch von Daniel. Vielleicht mögt ihr euch erinnern, Nebukadnezar, war nicht gerade ein freundlicher zu Beginn, und der hatte so immer seine Träume. Und im Kapitel 4 lesen wir da wieder, wie er da träumte. Ich träumte, in der Mitte der Erde stehe ein Baum von gewaltiger Höhe. Er wuchs und wurde immer größer, bis seine Wipfel die Himmel berührte. Noch vom äußersten Ende der Erde aus konnte man ihn sehen. Er besaß prächtige Blätter, wunderbare Früchte. Die wilden Tieren bot er Schatten und Schutz. In seinen Zweigen nisteten Vögel und alle Menschen und Tiere ernährten sich von seinen Früchten. Und dieser Baum, dieses Symbol hier, ist auch ein Symbol eben für eine Macht, für eine politische Macht, für einen Staat, der eben gedeiht und zum Segen für die Menschen ist. Und im Alten Testament hatte ja Gott ein Volk auserwählt, damit es ein Segen sei für die ganze Welt. Dem Abraham hat er ja versprochen und gesagt, von dir und deinen Nachkommen werden gesegnet sein alle Völker. Und dieser schlaue Jakob hat den neuen Namen erhalten, Israel, Gotteskämpfer. Und Israel hätte dieser Baum sein sollen, diese Nation, von der eben Segen auf die ganze Welt ausfließen soll. Gleichzeitig kann man natürlich das Bild auch auf dein Leben anwenden. Dein Leben wie ein Baum, der wächst, gesund wächst und eben Früchte hat und ein Segen ist für andere Menschen. Nun, es kam ein bisschen anders mit Israel, ein Baumstumpf. Nun, wenn man einen Baumstumpf sieht, was kommt einem da in den Sinn? Wenn man durch den Wald geht, dann seht ihr so, paff, abgehauen. Das ist keine Hoffnung mehr, oder? Das ist vorbei mit diesem Baum. Da scheint alles wirklich fertig zu sein. Wie endgültig. Auch das ist ein Symbol, der abgehauene Baum. Wir denken an Johannes den Täufer. Mögt ihr euch erinnern? Der war ein Polderer, oder? Der hatte richtig eine harte Predigt. Und so sagte er, es ist aber auch schon die Axt an die Wurzel der Bäume gelegt. Eben mit der Axt, oder haut man da ab, oder mit der Säge, je nachdem. Jeder Baum nun, der keine gute Frucht bringt, wird abgehauen und ins Feuer geworfen. So diese Botschaft, dieses starke Bild. Das heißt also, wenn ein Baum eben nicht so wächst, wie Gott das sich vorgestellt hat, wenn anstatt gute Früchte, schlechte Früchte dran sind. Ja, ein solcher Baum, was würdet ihr denn machen, wenn ihr den im Garten hättet? Ja, irgendwann muss man den abhauen, oder? Also wir mussten auch einen Apfelbaum einfach abhauen. Diese Äpfel, das war einfach nichts mehr. Und so ist das eben ein Bild, ein sehr starkes Bild. Und es spricht irgendwo von Versagen. Da möchte ich ein paar Bereiche mal ansprechen. Leider ist es ja so, dass in unserem Leben nicht immer alles so wunderbar gedeiht und schöne, gute Früchte bringt. Oder überhaupt, wenn ich gar nicht mit dem Herrn Jesus unterwegs bin, dann kann ja gar geistlich auch gar nichts wachsen. Das heißt also, bevor ich überhaupt den Herrn Jesus kennengelernt hatte, war da eben geistlich gesehen nur ein Baumstumpf. Aber auch als Gläubiger gibt es manchmal solche Baumstümpfe. Zum Beispiel Beziehungen, die zerbrechen. Das kann dann sehr wehtun und etwas zurücklassen, wenn man sagt, okay, das ist wie ein Baumstumpf in meinem Leben. Vielleicht auch im Beruf. Du hattest einen Traumberuf und jetzt war alles anders rausgekommen. Du bist rausgeflogen aus dem Studium oder aus immer. Es scheint irgendwie trostlos, dein Berufsleben. Oder die Finanzen, oder? Das ist immer so eine Sache. Man hat vielleicht gedacht, jawohl, genau, da investiere ich jetzt. Bitcoin oder was immer. Und dann ging der Kurs auf die falsche Seite. Oder auch moralisches Fehlverhalten. Man hat Grenzen überschritten. Das versteckt man ja dann auch, oder? Will man ja nicht gerade jedem sagen. Da ist doch viel Scham damit verbunden. Aber der Stumpf ist dann doch da. Oder vielleicht auch geistlich. Man merkt auf einmal, ja, ich habe meine letzten guten Jahre voll investiert, eben zum Beispiel in den Beruf. Also wir Männer sind ja da so, sag ich mal, anfällig für solche Sachen. In den besten Jahren investiert man voll in den Beruf und irgendwie geistlich Beschäftigung mit dem Wort Gottes, im Gebet, aber auch im Dienst, eben ein Segen sein, kommt dann zu kurz. Man hat so den Eindruck, irgendwie wirkt alles so distanziert, so trocken. Wir hatten ja auch schon gesprochen von Wüstenzeiten. Vielleicht ist das ein Baumstumpf. Vielleicht hatte ich irgendetwas von dem jetzt angesprochen und du denkst, nein, ich habe noch einen anderen bei mir. Wir machen jetzt keine Umfrage. Aber wenn es so ist, dass du sagst, Moll, ich habe auch so einen, dann willkommen im Club. Weil wir sind alles letztendlich Sünder, die begnadigt sind. Und jeder hat so seine Baumstümpfe. Und nun gibt es eben Hoffnung. Wir haben bereits einen Vers gelesen, möchte ihn nochmals lesen, aus Jesaja 11. Und es wird ein Zweig hervorgehen aus dem Stumpf Isais. Und ein Schössling, der Spross, wird hervorbrechen aus seinen Wurzeln. Und auf ihm wird ruhen der Geist des Herrn, der Geist der Weisheit und des Verstandes, der Geist des Rates und der Kraft, der Geist der Erkenntnis und der Furcht des Herrn. So wie in unserem individuellen Leben eben solche Stümpfe da sind, war es eben auch in Israel. Israel hatte eine wunderbare Verheißung, startete, ja, auch nicht ganz so gut, hatte aber wirklich gute Zeiten, aber als Jesaja diese Prophezeiung erhalten hat, war die Situation ziemlich desolat. Das war etwa 700 vor Christus. Und da waren die Assyrer da, ein ganz schreckliches Volk. Also wenn ihr wirklich da mal Interesse habt, geschichtlich zu schauen, das waren diejenigen, die von den Gegnern die Köpfe abhauten und sie vor den Städten so aufstapelten, als Zeichen, wie stark sie sind. Und diese Assyrer, die hatten das ganze Nordreich zerstört und die meisten verschleppt. Übrigens, kleine Klammerbemerkung, gerade letzthin ist eine kleine Gruppe aus Indien, die nachweisen konnte, dass sie vom Stamm Manasse sind, die jetzt wieder zurückgehen nach Israel. Also diese verstreuten Stämme hat Gott immer noch im Auge. Nun, im Südstamm, das heißt in den Nachkommen von Davids, ja, war die Sache auch nicht ganz so gut. Man kann fast sagen, viele Könige, die fragten gar nicht nach Gott. Die lebten einfach so, wie es ihnen gefiel. Und auch jeder König, der wirklich nach Gott fragte, hatte auch einen Eckknapp. Gott gab dann nochmals 100 Jahre Geduld, aber nach 100 Jahren war es fertig. Und genau dieser Nebukadnezar kam dann und hat Israel oder den Südstamm, was auch geblieben ist, eben überrannt, hat Jerusalem in drei Phasen letztendlich dann auch zerstört, den Tempel zerstört und es war fertig. Und dann war noch dieser Stumpf Isais. Isai war ja der Vater von David. Und die Verheißung, die David erhalten hat, ja, in deiner Linie, die wird ewig gehen, wirst du einen König haben, schien verloren, aus. Man könnte sagen, aus die Maus, oder? Also, und es schien wirklich so, dass da nichts mehr zu holen war. Aber eben, wir sehen, Gott ist ein Gott, der eben Hoffnung gibt. Gott ist ein Spezialist, sage ich mal, im Reparieren von solchen Baumstümpfen. Und genau diese Prophezeiung, die wir hier gelesen haben, ein Zweig oder ein Schössling oder ein Spross wird herauswachsen. Gott gefällt es, aus etwas, das wirklich verloren scheint, etwas Neues zu machen. Etwas, das wirklich völlig hoffnungslos scheint. Denken wir nur an Abraham. Abraham hatte ja auch die Verheißung erhalten, ja, du wirst Nachkommen haben. In der Zwischenzeit war er über 90 Jahre und Sarah war auch nicht gerade in dem Alter, wo man noch irgendwie Kinder haben konnte. Und dann dachten sie, ja gut, also müssen wir ein bisschen selber nachhelfen. Und das war dann diese Geschichte mit Hagar, was dann nur noch mehr Probleme gegeben hat, oder? Also aus dieser, sag mal so, auch verfahrenen Situation hat Gott dann doch wieder eingegriffen. Und sie haben ihren Isaak erhalten. Isaak heißt übrigens Lachen. Die haben gelacht. Nicht nur gelacht, weil sie Freude gehabt haben, sondern gelacht, wie Gott ist. Der mit diesem doch schon älteren Paar ihnen noch ein Kind geschenkt hat. Und so ist Gott ein Gott der Wunder. Ein Gott, der eben Wunder wirkt. In deinem Leben, in meinem Leben, aber eben auch im Leben von ganzen Nationen. Und diese Verheißung, die wir hier haben, dieser Schössling, das ist eben eine Verheißung auf Jesus hin. Und das ist etwas Wunderbares. Wir lesen dann auch im Matthäus-Evangelium. Ein Engel kam zu Josef. Der war ja auch nicht gerade in einer einfachen Situation, oder? Der war ja da verlobt und dann war seine Verlobte schwanger und dann dachte er, ui, naja, also machen wir kein großes Aufheben, aber ich mache mich da aus dem Staub, oder? Das war eigentlich so seine Intention. Und dann sagt der Engel zu ihm, Josef, du Sohn Davids, der ist eben ein Nachkomme, war ein Nachkomme von David. Scheue dich nicht, Maria, deine Frau, auch Maria war ja Nachkomme von David, zu dir zu nehmen. Denn was in ihr gezeugt ist, ist vom Heiligen Geist. Also die war nicht untreu, ganz im Gegenteil. Das ist eine ganz feine, treue, junge Frau. Sie wird aber einen Sohn gebären und du sollst ihm den Namen Jesus geben. Habt ihr mal nachgedacht, Jesus, was das heißt? Das kommt ja vom Hebräischen Jehoshua oder später nach dem babylonischen Exil hat man Jeshua gesagt. Und auch die, in der aramäischen Sprache sagt man immer noch Jeshua. Und viele Leute heute, vor allem auch im messianischen Juden, sagen Jeshua oder zu Jesus. Und das heißt nichts anderes als Yahweh, also Gott, der Bundesgott, rettet. Das ist die Übersetzung. Also Gott rettet heißt Jesus. Das ist sein Name. Denn er wird sein Volk erretten von ihren Sünden. Und dies alles ist geschehen, damit erfüllt würde, was der Herr durch den Propheten, nämlich auch Jesaja ein bisschen früher, Kapitel 7, Vers 14, geredet hat, der spricht, siehe, eine Jungfrau wird schwanger werden. Das ist ein Wunder. Das ist einmalig. Eben Gott hat ein Wunder gemacht. Und sie wird einen Sohn gebären, man wird ihm den Namen Immanuel geben. Das heißt, übersetzt Gott mit uns. Na gut, jetzt vielleicht die Frage, heißt jetzt nicht Jesus? Da muss man jetzt wissen, auch in der Antike hatten Personen oft mehrere Namen. Und ich habe dann auch festgestellt, in der lateinischen Kultur ist das auch so, dass man gerne mehrere Namen gibt. Und wahrscheinlich haben viele von euch auch noch einen zweiten Namen. Bei mir hat man es einfach zusammengenommen, oder? Und gesagt, Hans-Ruid. aber Namen, die haben eben in der Antike immer eine Bedeutung. Das heißt, die Namen sagen über die Person etwas aus. Und die Eltern, die einen Namen gaben, die haben einen Wunsch oder einen Segenswunsch in das Kind mit dem Namen hineingelegt. Und in diesem Fall hier sehen wir dieser zweite Name, Immanuel. Das ist auch vom Hebräischen, das heißt nichts anderes als Gott mit uns. Gott selber ist Mensch geworden. Ein absolutes Geheimnis, etwas Wunderbares. Er ist dieser Spross. Nun, es ist ja eben nicht die einzige Weissagung, die wir haben. Weissagung heißt ja nichts anderes als Prophezeiung, das, was im Voraus bereits gesagt worden ist, sondern wir haben über 300 solcher Aussagen auf Jesus hin im Alten Testament. Und das ist natürlich ein bisschen die Frage, wie sieht das so aus, wenn ihr rasch nachdenkt, wann habe ich das letzte Mal im Alten Testament gelesen? Wie viel Zeit verbringe ich im Alten Testament? Ich weiß schon, das ist natürlich dreimal dicker als das Neue Testament, vom Umfang. Aber ich möchte euch ermutigen, und für mich ist das Lesen im Alten Testament immer wieder eine Freude, weil ich im Alten Testament Jesus sehe. Immer wieder. Das zieht sich wie ein roter Faden hindurch, vom Beginn weg. durch alle alttestamentlichen Bücher. Und deshalb ist für mich das Alte Testament sehr kostbar, weil es mich tiefer führt, weil es mir mehr zeigt über Jesus. Und eine Begebenheit ist mir dann sofort natürlich hier in den Sinn gekommen. Ihr mögt euch sicher erinnern. Nachdem Jesus auferstanden ist, ist er mit diesen Jüngern von Emmaus, von Jerusalem nach Emmaus gelaufen. Etwa 2 Stunden Fußmarsch. Und diese beiden waren völlig am Boden zerstört. Wir hatten alle unsere Hoffnung, alles ist weg. Die dachten jetzt auch, dass der Baum ist abgehauen. Aus. Fertig. Und dann sehen wir hier, Jesus sagt zu ihnen, wie wenig versteht ihr noch? Wie wenig versteht ihr noch? Und dann musste er von Gott der Welt, der Retter, nicht all dies erleiden. Bevor ihn Gott zum Höchsten Herr setzt, musste nicht zuerst das Leiden sein und danach die Herrlichkeit. War das nicht schon im Alten Testament so? Denk zum Beispiel an Josef, das Leben von Josef. Zuerst musste er unten durch. Und so ist eben das Leben von Josef zum Beispiel ein wunderbares Bild auf Jesus. Und dann, da wäre ich jetzt eben gerne dabei gewesen, aber dann erklärte ihnen Jesus, was durch die ganze Schrift hindurch über ihn gesagt ist, beginnen bei den Büchern Mose bis zu den Propheten. Das wäre natürlich eine tolle Lektion gewesen. Aber die gute Botschaft ist, wir haben die Bibel, wir haben den Heiligen Geist in uns und wenn du betend die Bibel liest, dann spricht der Heilige Geist durch das Wort zu dir in dein Herz und dann wird er dir die Augen öffnen und du wirst auf einmal das Wunderbare in der Bibel sehen und du wirst Jesus sehen im Alten Testament. So wie wir jetzt hier in dieser Stelle ihn sehen als der Schössling. Und so kannst du jetzt eben einen Neuanfang machen. Gott möchte immer wieder einen Neuanfang. Und interessant ist, dass dieser Schössling, eben nicht ein Schössling bleibt, sondern wieder wächst zu einem Baum. Wieder mit Früchten. Und da möchte ich jetzt wie vielleicht zuerst mal die ansprechen, die hier sind und eben ihr Leben noch nicht wirklich übergeben haben. Wo Jesus noch nicht im Herzen wohnt. Vielleicht gibt es einige hier, die sind aufgewachsen, vielleicht so hier in der Stammi. Äußerlich alles, okay, sie wissen, wie man sich verhält und so weiter. Vielleicht auch gutes Verhältnis zu Hause und denken, ja, wegen den Eltern komme ich jetzt oder und bin hier. Aber im Herzen ist Jesus noch nicht da. Die möchte ich wirklich ermuntern. Mach deinen Entscheid, mach ihn jetzt. Schieb das nicht weg. Das Allerbeste, was passieren kann, ist, wenn du Jesus annimmst. Wenn du sagst, jawohl, ich möchte das. Ich möchte anerkennen, ohne Jesus bin ich ein solcher Stumpf. Da gibt es kein geistliches Leben, keine Frucht, kein Segen für die Menschen um mich herum. Vielleicht ist dein Leben auch ganz anders verlaufen. Oder du hast noch nie von Jesus gehört. Dann laden wir dich ein. Nachher sind wir auch noch hier. Du kannst hier mit Einzelnen auch reden darüber. Wir laden dich ein. Weil hier ist nämlich eine Verheißung. Der Paulus hat nämlich geschrieben in 2. Korinther 5, gehört also jemand zu Christus, so ist er ein neuer Mensch. Das ist ja wunderbar. Und es gibt viele Menschen, die sind wirklich wie verzweifelt in ihrer Situation. Die haben wie keine Zukunftsperspektive. Oder denken, aus mir wird sowieso nichts. Und da kann ich ermuntern, ein neuer Mensch. Was vorher war, ist vergangen, etwas völlig Neues hat begonnen. Und all dies verdanken wir Gott, der uns durch Christus mit sich selbst versöhnt hat. Und so sind wir jetzt auch Botschafter der Versöhnung, dieser wunderbaren Evangelium, der guten Botschaft. Lass dich versöhnen mit Gott. Lass es zu, dass Gott in dir etwas ganz Neues macht und du geistlich wachsen kannst zu dem Menschen, der Gott für dich vorgesehen hat. Er hat für dich einen Plan. Ich bin ganz fest davon überzogen, Gott hat einen Plan in deinem Leben. Er möchte, dass du wirklich so ein Baum bist mit Früchten, herausgewachsen an einem solchen Stumpf, wo man denkt, da ist der Hopfen und Malz verloren. Oder manche denken, ja gut, wenn ich nur andere Eltern gehabt hätte, aus einem anderen guten Haus gekommen wäre. Ich kann euch beruhigen, ich bin nicht aus einem guten Haus gekommen. Das war wirklich alles andere. Aber das ist gar nicht wichtig. Das ist nicht wichtig, was war. Wichtig ist, was Gott jetzt mit dir machen kann. Und wenn du schon einige Zeit unterwegs bist und auch viele Früchte hast, aber wie so ein Ast, der abgestorben ist oder eben so ein Stumpf darstellt, dann möchte ich dich auch ermuntern und mich selber mit einbeziehen. Weil keiner von uns ist schon am Ziel. Wir sind alle unterwegs und wir alle versagen im einen oder anderen. Aber Gott möchte dir Sieg schenken. Er möchte, dass wir wachsen. Er möchte aber auch, dass wir klar sehen, wo habe ich versagt. Auch das gehört dazu. Er möchte, dass wir Verantwortung übernehmen für unser Leben. Wir Menschen haben einfach irgendwie seit Adam die Tendenz, dass wir gerne den anderen oder den Umständen die Schuld zuschieben. Denkt an Adam. Ja, die Eva, die du mir gegeben hast, oder? Die ist schuld. Und so ist diese Tendenz in uns da. Und das müssen wir bewusst ablegen und sagen, nein, das will ich nicht. Ich nehme Verantwortung für meine Entscheidungen und bringe das Jesus, bekenne ihm das. Und dann ist er da. Er ist freundlich, er wartet dort auf dich. Er möchte dich wiederherstellen. Und was mich wirklich fasziniert, ist das, was in Titus steht. Nämlich, dass er transformiert, verändert. Wir alle wünschen doch irgendwo, weil wir ja merken, wir sind irgendwie noch nicht ganz, wir wünschen doch, dass Gott uns verändern kann. Oder gibt es da jemanden, der da nicht will? Also wenn jemand den Eindruck hat, nein, das will ich gar nicht, der darf mal kurz Kaffee trinken, bis ich fertig bin. Aber grundsätzlich, oder? Denke, das ist doch der Wunsch. Wir wollen doch verändert werden. Und wir haben die Zusage. Die Zusage steht hier klar im Titusbrief, Kapitel 3, Vers 4. Erstens mal hat er uns durch die Wiedergeburt, hat er uns eben gewaschen. Und dann durch den in uns wohnenden Heiligen Geist, das ist jetzt ein bisschen frei, also Trempsche Übersetzung, der in uns wohnende Heilige Geist führt fortdauernd in uns das Werk der Erneuerung durch. Das heißt, der Heilige Geist in uns ist dran, in uns zu erneuern, schrittweise. Er überfordert dich nicht, aber er will ein Ja von dir. Du musst Ja sagen. Du musst sagen, jawohl, Herr, ich will. Weil du kannst dich ja sowieso nicht verändern. Versuch mal, geduldiger zu werden. Versuch das mal selber. Das geht nicht. Oder wenn wirklich die Person kommt, die dich auf die Palme treibt, oder, dann ist es spätestens dann ist es vorbei. Oder? Also diese Veränderung kann nur Gott in dir machen. Aber er will das machen durch den Heiligen Geist. Und das passiert. Etwas Wunderbares. Es ist auch nie zu spät. Ich möchte, also ich habe Bewilligung eingeholt, den Ralf erwähnen. Ralf, er war Lehrer, die Ehe ist auch gescheitert und dann mit 61 Jahren ist er zum Glauben gekommen. Und dann hat er gemerkt, wow, das ist etwas Wunderbares. Gott hat gesprochen. Seit 6 Jahren ist er im Bible College. Er war übrigens der Erste, dem ich ein Diplom überreichen konnte, weil er genügend Credits erarbeitet hat. Also stecken doch immerhin mehr als 1000 Stunden Arbeit drin, damit man ein Diplom erhält. Also geschenkt wird das nicht. Und für mich ist das etwas Faszinierendes. Stellt euch mal vor, 61 Jahre ohne Christus, da ist ein Baumstumpf, da sagst du, das kannst du vergessen, oder? Ja gut, wenn er zum Glauben kommt, hoffentlich noch, oder? Dann ist er wenigstens gerettet, oder? Aber nein, er geht, ist unterwegs, er wächst geistlich, er ist im Dienst integriert. Er setzt seine Gaben ein. Und mich fasziniert das. Und dann sage ich, wow, das ist ja wunderbar. Es ist nie zu spät. Also wenn du jetzt denkst und du bist vielleicht 40 und sagst, oh, der Zug ist schon abgefahren. Nein, mit 40 fängt das Leben ja erst an, oder? Also, und mit 60 gibt man noch richtig Gas. Also, das seht ihr, oder? So ist das. Wie sieht deine Geschichte aus? Nun, wunderbar, als die Zeit eben erfüllt war, so heißt diese Serie. Und das kommt ja vom Galaterbrief. Paulus hat da geschrieben, als aber die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn, geboren von einer Frau, eben Maria, und unter das Gesetz getan, war also noch unter dem Zeremonialgesetz, das er ja letztendlich am Kreuz erfüllte, damit er die, welche unter dem Gesetz waren, loskaufte, damit wir die Sohnschaft empfingen. Also du kannst Sohn, Tochter Gottes sein. Welch ein Vorrecht. Alle die, die an Jesus glauben, haben das Recht, Kinder Gottes zu werden. Etwas Wunderbares. Und weil wir nun Kinder Gottes sind, hat Gott auch den Geist seines Sohnes in eure Herzen gesandt. Der ruft Abba, Vater. Abba ist ein Ausdruck aus dem Aramäischen, heißt Papi. Ganz liebevoll. Diese liebevolle, zärtliche, nahe Beziehung darfst du und ich haben mit unserem Gott. Trotz allem Versagen. Das dürfen wir wirklich alles ihm bringen. Alle unsere Baumstümpfe zusammennehmen, ihm bringen. Und er kann etwas Neues schaffen. Ich will dich ermuntern, wirklich in dieser Adventszeit, vielleicht wirklich auch eine Zeit rauszunehmen. Ich weiß, es ist immer so hektisch, oder? Es läuft immer so viel. Und ich weiß auch nicht, wie ich das schaffe. Ich habe immer den Eindruck, nächste Woche ist wieder besser, oder? Und dann hat man doch wieder sehr viele Pendenzen. Aber diese Zeit rausnehmen, der Ruhe, der Stille von Gott. Und dann eben überlegen, wo gibt es da seinen Baumstumpf? Wo möchte Gott einen Spross in mir wachsen lassen. Der wächst zu einem Baum mit Frucht. Und dann von Herzen dankbar sein. Ja, Jesus hat es gemacht. Er wird das, was er in dir begonnen hat, auch vollenden.